Herzlich willkommen zur 8. Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Das Gespräch, was du heute hören wirst mit Julian Kircher von McKinsey, ist für mich ein Meilenstein gewesen in dieser ganzen Podcast-Reise bisher, denn es hat unfassbar viel in mir bewegt. Also es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen, oder was heißt wahrscheinlich, es ist zu privat, wenn ich darauf eingehe, was genau ich mir für Gedanken gemacht habe vor dem Gespräch und was ich an Gesprächen hatte nach dem Gespräch, also nach dem Interview. Aber ich kann sagen, es hat echt richtig viel in mir bewegt. Und wer die Folge, ich glaube 6 oder 5 mit Kira gehört hat, der weiß, dass ich aktuell dabei bin, mich beruflich zu repositionieren. Also aus dem Marketing, was ich die letzten Jahre gemacht habe, mich hinzuentwickeln in den Bereich strategische Weiterbildung und Organisationsentwicklung. Also genau das, worum es auch hier in diesem Podcast geht. Und mit dieser Repositionierung gehen natürlich viele Fragen und Gedanken einher, die ich mir stelle. Wo möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich arbeiten? Wer lässt mich für sich arbeiten? Also ist ja nicht so, als sagt jeder, Marie, komm, wir haben eine Stelle für dich. Wie viel Geld möchtest du haben? Sondern es geht natürlich auch um Bewerbungen, um Zulassungsvoraussetzungen etc. Und ich habe sehr viel über McKinsey nachgedacht. Denn man kann es ja nicht anders sagen. McKinsey ist wie so ein TÜV-Stempel. Wenn du mal für McKinsey gearbeitet hast, ist es wie ein geprüft und für gut befunden. Und öffnet dadurch so viele Türen. Trotzdem geht die Arbeit für McKinsey mit einem hohen Preis einher. Denn es ist viel Renommee, was damit einhergeht. Aber auch ein unfassbar hoher Preis für mentale Gesundheit und auch für ein Leben, für das Leben, was du abseits dieses Jobs noch haben kannst. Denn klar, es ist sehr viel, was man verdient, es ist sehr viel, was man lernt, aber man verbringt doch einfach überproportional viel Zeit auf der Arbeit. Und damit gehen natürlich auch bestimmte Kosten einher in Sachen Privatleben und eben Gesundheit, die man bereit sein muss zu zahlen. Und diese Kosten sind für jeden individuell hoch, für den einen mehr, für den anderen weniger. Und es war für mich eine Zeit vor dem Gespräch, wo ich mir darüber klar werden musste, wie hoch diese Kosten für mich wohl sein werden und ob ich bereit bin, sie zu zahlen. Und ja, das ist irgendwie halt so ganz so viel, was dann da eben an Gedanken noch irgendwie um dieses Unternehmen mit in die Vorbereitung des Podcasts eingeflossen ist und die auch meine Art, das Gespräch zu führen, beeinflusst haben. Ja, das war mir wichtig zu teilen, als transparenten Behind-the-Scenes-Einblick, damit ihr verstehen und einordnen könnt, warum dieses Interview für mich einfach, wie eingangs gesagt, ein Meilenstein darstellt. So, jetzt reden wir aber mal über den Inhalt. Was teilt Julian denn heute alles mit uns? Also es ist ganz viel und ich würde es in drei Teile aufteilen. Und der erste Teil ist Julians Umgang mit Stress. Das finde ich aus den eben angesprochenen Gründen, die eben mit einer Arbeit bei McKinsey einhergehen, sehr, sehr spannend, was Julian dazu sagt. Und das zweite ist, wie funktioniert Weiterbildung im Unternehmen? Also wie organisiert ein riesiges globales Unternehmen wie McKinsey, dessen Produkt ja Wissen ist. Also für Berater ist ja Wissen das, worüber sie sich verkaufen, worüber sie ihren Wert auch rechtfertigen. Das heißt, der Wissenstransfer bei McKinsey muss einfach exzellent funktionieren, damit die Organisation exzellent arbeiten kann. Und was Julian hier teilt, finde ich total spannend, denn kaum ein Unternehmen ist ja so extrem darauf bedacht, eine Blackbox zu sein und nicht zu teilen, was sie ganz konkret machen, für welchen Kunden, wie das funktioniert, was wie abläuft, weil über dieses Mysterium ja auch irgendwo mit der Preis und auch das Renommee entsteht. Und deswegen fand ich das ganz toll, dass Julian da so tief reingegangen ist in die Weiterbildung bei McKinsey. Und die dritte Säule, über die wir sprechen, ist seine Beratungsprojekte, also Weiterbildung in anderen Unternehmen, die Weiterbildungsprojekte, die er bisher schon geleitet hat und die er aktuell leitet. Und da finde ich es sehr spannend, dass er auch gesagt hat, was denn aktuell so Themen sind, die besonders nachgefragt sind, wie ein Projekt abläuft und auch wie die der Bereich Nachhaltigkeit mit Weiterbildung zusammenhängt. Diese drei Säulen zusammen ergeben einfach ein sehr rundes, tiefes, angenehmes Gespräch, auf das ich sehr, sehr stolz bin, wo ich mich sehr darauf freue, das jetzt mit euch teilen zu können. Und ihr hört es insgesamt raus, in den Podcast fließt so, so, so viel mehr als diese 40 bis 60 Minuten Interview, die ihr alle drei Wochen hört. Und deshalb sei mir verziehen, dass ich auch an dieser Stelle nochmal darauf aufmerksam machen möchte, wie wertvoll eure Bewertungen für mich sind. Es sind für euch nur Sekunden, die ihr in das Anklicken von Sternen bei Spotify oder in das Tippen eines positiven Satzes auf Apple Podcast investiert. Und für mich ist es so, 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 so wertvoll, denn ein unbekanntes Produkt gewinnt euer Vertrauen über Kundenbewertung. Darauf sind wir alle mittlerweile geprimed. Es ist also eine enorme Macht, die diese Bewertungen und Rezensionen haben. Eure Sekunden sind extrem gut investiert und ich sage Danke an jeden, der sie sich nimmt. So, und jetzt könnt ihr euch bestimmt nicht mehr halten vor Spannung auf das Gespräch und deswegen sage ich Welcome to New Learning, Julian Kircher. Mein heutiger Gast ist Julian Kircher. Er hat in Münster und Twente seinen Bachelor gemacht. Es folgten Master in London und Singapur und dann ein Doktor in Oxford. Julian hat ein Buch namens The Lean PhD geschrieben und hat als Professor an der Uni in Münster und in Utrecht gelehrt. Heute ist Julian Partner bei McKinsey für People and Organization in Berlin. Wir können uns vorstellen, über was für spannende Informationen Julian verfügt und deshalb freue ich mich sehr darauf, heute im Gespräch mit ihm zu verstehen, wie sein Blick auf Weiterbildung, Transformation und Personalentwicklung aussieht. Herzlich willkommen im Podcast, Julian.
Marie, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich sehr auf die nächsten 40, 45 Minuten.
Dann gehen wir direkt in die Einstiegsfragen rein. Was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
Ich glaube, das liegt schon ein paar Jahre zurück, aber was ich ein bisschen bis heute in Erinnerung ist ein Water Policy Seminar bei Professor Asif Biswas an der National University of Singapore. Das hat einfach einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, auch wenn es schon 10, 12 Jahre her ist.
Wie kommt es? Was war da besonders?
Ich fand einfach, der Professor war einfach unfassbar eloquent und hat, das finde ich bei Lernen immer ganz toll, hat einfach so ein bisschen meinen Blick auf die Dinge verändert. Also da ging es im Prinzip nur um Wasser in diesem Seminar und Wasser ist im Prinzip ist ja überall. Und ist ja, also sagt mir doch immer so schön, die Grundlage allen Lebens. Aber so in meinem Alltag habe ich eigentlich vor dem Seminar nie über Wasser wirklich nachgedacht. Und nach dem Seminar habe ich dann wirklich jahrelang quasi alles aus der Wasser- und Wasser-Policy-Linse gesehen. Also dieses Seminar hat meinen Blick auf die Welt verändert. Und deswegen ist es mir so in nachhaltiger Erinnerung geblieben. Ja.
Und gibt es etwas, das du gerne verlernen möchtest?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich alles, was man so lernt, ist auf eine gewisse Art und Weise auch wertvoll. Und für mich ist Lernen sehr kumulativ. Also ich glaube, Lernen wird eigentlich immer besser, so mehr man quasi schon gelernt hat. Und ich möchte eigentlich nichts verlernen. Ich freue mich, wenn ich so auf diesen Lernberg, den ich mir in den letzten vielen Jahren gebaut habe, wenn ich da einfach immer wieder eine neue Schicht draufschütten kann. Ja.
Und was hast du in deinem Job über den Umgang mit Stress gelernt?
Ich glaube, da muss ich meine Großmutter zitieren. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also gerade so in Anfangsjahren, auch jetzt, also bei uns im Job in der Beratung, geht es ja immer ratzfatz her. Ist ja schon auch mal ein relativ hohes Stressniveau. Ich glaube, nach ein paar Jahren stellt man irgendwann fest, dass ja ganz viel der Stress auch selbst gemacht ist und in Wirklichkeit eigentlich gar nicht so viel passiert, wenn auch mal was schief geht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich da nach vielen Jahren mitgenommen habe und was ich mir aber heute immer noch versuche, jeden Tag oder zumindest jede Woche nochmal zu sagen, um mich da nicht so reinreißen zu lassen, so manchmal in diese Stressdynamik, die es dann immer wieder gibt.
Ja, das dachte ich mir, dass wenn ich diese Frage gut jemandem stellen kann, dann dir. Du hast im Bereich Politikwissenschaften und dann auch Geografie, habe ich gesehen, studiert. Jetzt bist du im Bereich Personal und Organisation. Wie kam das?
dass ja, das war ein auf gewisse Art und Weise ein Zufall. Also McKinsey stellt jedes Jahr 50% Menschen ein, die nicht Betriebswirtschaftslehre und die nicht Volkswirtschaftslehre studiert haben. Das sind die sogenannten Exoten. Und wir stellen die ein, weil wir glauben, dass unterschiedliche fachliche Hintergründe in Teams dazu führen, dass man kreative Ideen generiert und zu besseren Lösungen findet. Und das halte ich auch für richtig, aber ich, sage ich mal, bin so unter der Exoten, also manche Exoten sind auch irgendwie so Ingenieure oder so, das ist ja noch mal so ein bisschen wirtschaftsnäher als jetzt der Politikwissenschaftler und Humangeograf. Ich bin unter den Exoten, würde ich sagen, quasi dann also nochmal eine Sonderkategorie der Exoten, also wirklich sehr, sehr exotisch in so einem fachlichen Hintergrund. Habe auch vor McKinsey nie ein einziges Mal irgendwas mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen zu tun gehabt. Und als ich dann ankam bei McKinsey, wusste man nicht so genau, was man mit mir machen soll. Ja, also hat man mich erstmal eine Zeit lang öffentlichen Sektor machen lassen. Aber irgendwann hieß es dann auch, naja, du musst jetzt auch mal so ein bisschen auch Privatwirtschaft machen. Wir sind ja hier keine öffentliche Sektorberatung, sondern eine Unternehmensberatung. Und so bin ich dann ehrlich gesagt in HR gelandet, weil irgendwie jetzt hätte ich jetzt wie Finance oder so gemacht. Net Present Value konnte ich nicht ausrechnen. Marketing waren irgendwie auch die WU-Betriebswirte viel besser. So bin ich dann ehrlich gesagt da auch gelandet. Hatte es nie geplant, aber habe mich dann mit der Zeit auch sehr angefreundet mit dem Bereich, insbesondere mit dem ganzen Thema Lernen, was ich da jetzt im Kern auch mache. Und ja, das ist, sage ich mal, so ein bisschen meine Kurzhistorie, wie ich zum Thema geworden bin, dass ich mit Organisationspersonalthemen befasst habe.
Ich habe dich im Upskill-Podcast gehört und hast du gesagt, in HR, also ging es um die Thematik, wie kriegt HR gute Leute? Und hast du gesagt, das sind auch viele irgendwie, die Politikwissenschaften gemacht haben und dann so ein bisschen gescheitert sind. Und mit diesem Satz im Hinterkopf frage ich mich, welches interne Standing hat HR denn bei McKinsey?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich starte mal positiv. Positive Antwort ist, das Standing ist heute so gut wie nie zuvor. Ja? Also die Reputation hat sich massiv verbessert. Ich würde sagen, in Summe muss man sagen, dass auch bei uns in der Firma, und das ist, glaube ich, in vielen Organisationen so, wenn ich es jetzt ganz böse formuliere, vielleicht nicht so richtig ernst genommen wurde. Wenn ich es etwas weniger stark formuliere, halt gesagt wurde, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der Kern dessen, was McKinsey Unternehmensberatung berät. Aber das hat sich in den letzten Jahren ganz massiv verändert. Und das ist mittlerweile ein wirklich großer Wachstumsbereich. People and Organizational Performance heißt die Abteilung. Hat sich jemand quasi das Akronym POP für ausgedacht. Und quasi die POP-Community ist ein stark wachsender Bereich. Und innerhalb dieser POP-Community ist insbesondere das Thema Human Resources. Ich glaube, ein Stück weit auch bedingt durch so die großen Entwicklungen in der Welt die letzten 2-3 Jahre. Also HR-Abteilung ist ja spätestens absolut in den Fokus gerückt, als Corona losging. Dann ging es plötzlich um irgendwie New Work, hybrides Arbeiten, wie organisiere ich das? Ein Jahr später haben dann alle angefangen, ihre Jobs zu kündigen, The Great Resignation. Das hat dann, glaube ich, jeder irgendwie verstanden. In HR gibt es irgendwie viele Themen, die ich angehen muss, wenn ich will, dass meine Organisation funktioniert. Und das hat dazu geführt, glaube ich, in allen Organisationen, auch bei uns, dass jetzt HR ein Thema ist, wo eigentlich alle verstanden haben, da muss man was machen, das muss man angehen. Ne?
Und wie lernt ihr selber als Berater? Also ich meine, das ist ja immer ein sehr, sehr großer Anspruch, der an euch gestellt wird. Ihr müsst alles Mögliche wissen, auch wenn ihr es eigentlich noch nie gemacht habt. Manchmal müsst ihr trotzdem Experten sein. Deswegen, wie ist Weiterbildung bei McKinsey organisiert?
Ja, ich finde, das ist schon angerissen. Also ich sage mal so, Wissen ist ja eigentlich der zentrale Rohstoff, auf dem wir als Unternehmensberatung bauen. Ja, also am Ende des Tages, was bringen wir an den Mann, was bringen wir an die Frau? Wir bringen innovative Ideen, aber wir bringen natürlich auch ganz viel Erfahrungswissen in so eine Organisation. Und daher ist für uns Lernen auch absolut essentiell. Wir versuchen, dass jeder unserer Mitarbeiter jedes Jahr 2-3 Wochen auf Trainings verbringt. Das ist eine lange Zeit, ja, so viele Wochen hat das Jahr jetzt auch nicht. Das sind wirklich auch Trainings vor Ort. Wir machen auch ganz, ganz viel online Training, eine Reihe an Pflichttraining, die auch die Partner, wie ich jetzt, alle halbe Jahr machen müssen. Und da wird wirklich darauf geachtet, dass jeder von uns hinreichend Zeit investiert, um bei den jeweiligen Themen, die er macht, auch dann wirklich immer zu wissen, was da die neuesten Entwicklungen sind, die wichtigsten Trends und wie sich gerade so eine Branche, so eine Funktion entwickelt. Ja.
Und das heißt, welche Kurse oder welche Inhalte du dann in dieser Zeit dir aneignest, das entscheidest du dann im, je nachdem, welche Projekte in der nächsten Zeit anstehen oder was dich selber interessiert oder wie kommt die Auswahl da zustande?
Das ist ein Mix von, das wird mir vorgegeben. Also gibt es Pflichttrainings, wo wie gesagt wird, das muss jeder machen. Zum Beispiel, wie strukturiere ich ein Problem McKinsey-Style? Da gibt es irgendwie ein Training zu. Oder es gibt ein Training dazu, Top-Down-Communication. Wie wird von mir erwartet als McKinsey-Berater, dass ich quasi mit dem Kunden, mit dem Klienten, wie es bei uns heißt, wie ich mit dem kommuniziere. Und dann gibt es auch Trainings, die ich mir aussuchen kann, auf Basis meiner Spezialisierung. Ja, also ein Training, was mir in guter Erinnerung geblieben ist in den letzten Jahren, war zum Beispiel auch wirklich ein POP-Training, also People and Organizational Performance, und uns damit auseinandergesetzt haben, was so die neuesten Ansätze sind, um eine Organisationsstruktur zu bauen, wie ich Workforce Planning besonders gut machen kann. Und da genau kommen dann auch quasi also teilweise externe Trainer, also da fliegen wir auch dann Professoren aus der ganzen Welt ein, die dann da Impulse geben. Teilweise sind aber auch unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen dann die Trainer, die vielleicht dann ein sehr spannendes Projekt gemacht haben, was sehr, sag ich mal, at the forefront war, würde der Berater jetzt auf Englisch sagen, und die dann halt da teilen, anonymisiert natürlich teilen, was sie da gelernt haben und was da vielleicht auch dann andere für vergleichbare Projekte mitnehmen können.
Das schließt dann meine nächste Frage an, nämlich das Thema internes Lernen, weil ihr ja die Besonderheit habt, dass einfach sehr, sehr viele Sachen eine hohe Vertraulichkeit haben. Das heißt, es ist ja dann nicht so einfach, so informell voneinander zu lernen, irgendwelche Sessions einzuberufen und zu sagen, hier, ich habe das so und so gemacht, so könnt ihr von mir lernen, weil ja so viel einfach vertraulich ist. Gibt es trotzdem, abseits von so einem Training, wo mal jemand dahin kommt, auch ein Angebot, was ganz global für alle zugänglich ist, wo du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Session anbieten kannst, ich bin gut in XY und das kann ich dir beibringen?
Ja, das machen wir ganz regelmäßig. Ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich ein Training angeboten zum ganzen Thema, wie messe ich eigentlich eine Fähigkeitslücke in einem Unternehmen? Und das habe ich irgendwie online gemacht, das war irgendwie eine Stunde und dann habe ich da irgendwie 40, 50 Kollegen eingeladen, wo ich wusste, das interessiert die. In Summe hast du natürlich immer recht, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht Wissen von einem Wettbewerber zum nächsten Wettbewerber tragen. Das geht natürlich nicht, da haben wir aber auch sehr strikte Chinese Wall Policies. Also wenn jemand bei BMW zum Beispiel gearbeitet hat, dann wird er gesperrt für alle Projekte, ich glaube für 2 oder 3 Jahre bei Volkswagen. Ja, also dass einfach sichergestellt wird, dass da kein, sag ich mal, Austausch zwischen Wettbewerbern stattfindet. Allerdings gibt es ja ganz oft auch viel, was man voneinander lernen kann, über Industrien hinweg. Also ich mache jetzt zum Beispiel sehr viel mit der Human Resource Function und da bringe ich teilweise meine Klienten auch miteinander in Kontakt, weil ich finde, ich kann denen immer viel erzählen, aber es wäre auch wunderbar, wenn die einfach direkt mal miteinander reden. Und da ich zum Beispiel letztens eine Situation, wo ich einen Klienten in Italien hatte, das war so ein Chipmaker, und ich hatte einen Klienten in Deutschland, ein Konsumgüterhersteller, das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Industrien, und der Konsumgüterhersteller wollte im Prinzip das machen, was mein italienischer Klient schon gemacht hatte ein Jahr vorher, und da habe ich gesagt, ja, verbinde ich euch doch mal und könnt ihr Wissensaustausch direkt machen, ich kann euch natürlich auch was erzählen, aber redet doch einfach mal direkt miteinander, und das fanden die, glaube ich, sehr wertvoll, sehr gut, und das ist ja auch dann total unproblematisch, weil die stehen ja gar nicht in Konkurrenz zueinander.
Wie sieht so ein klassisches Beratungsprojekt in deinem Bereich aus? Kannst du das für uns einmal so beispielhaft skizzieren, wie von der Anfrage zum fertigen Ergebnis, wie da der Weg ist und auch, wo endet das Ganze? Endet das Ganze bei der Präsentation von Empfehlungen oder in der Regel in deinem Bereich auch bei der Umsetzung? Wie ist das bei HR?
Ja, also ich gehe jetzt vielleicht mal auf einen Teilbereich von HR an, weil HR ist natürlich auch ein riesiges Feld und da haben wir eine ganze Vielfalt von Projekten von irgendwie HR, Operating Modell bis hin zu HR-Strategie, bis hin zu Workforce Planning, bis hin zu Succession Planning, bis hin zu Recruiting verbessern, bis hin zu Onboarding, bis hin zu Employee Value Position. Es gibt ein riesiges Spektrum an Themen, was wir da im HR-Bereich bearbeiten. Ich gehe jetzt mal speziell ein, weil es ja hier der Learning-Podcast aufs Thema Lernen. Im Bereich Lernen gibt es eigentlich so 3 Archetypen von Projekten, die wir machen und die wir im Idealfall auch hintereinander machen, dass es dann wirklich auch wir nennen das immer Transformation ist, weil im Zielbild wir eigentlich nicht dann rausgehen, wenn nur eine Empfehlung abgegeben würde, sondern unser Anspruch ist eigentlich immer, sag ich mal, von der Diagnose bis zur Empfehlung, bis auch zur Umsetzung mit dabei zu sein, ne? Weil wir einfach gemeinsam mit dem Klienten wirklich auch was umsetzen, was erreichen wollen und nicht nur einfach die sein wollen, die da viele PowerPoints sein lassen. Im Bereich Lernen, wie sieht es aus? Das nennt sich bei uns, quasi die 3 Phasen nennen sich Scout, Shape und Shift. Scout ist im Grunde genommen Workforce Planning, also wo wir Organisationen helfen zu durchdenken, was brauchen sie eigentlich zukünftig an Fähigkeiten, an Mitarbeitern, was davon werden sie haben, wenn sie einfach machen, so weitermachen wie bisher und wie ist dann möglicherweise die Lücke. Ja, das machen wir dann für Jobfamilien, für Rollen, ja, so ein Unternehmen irgendwie eine Bank zum Beispiel hat meistens so 300, 350 unterschiedliche Rollen und da modellieren wirklich für jede einzelne Rolle quasi Angebot, Nachfrage und zeigen dann halt, wo möglicherweise Lücken entstehen und das ist dann, sage ich mal, die Grundlage für weitere Arbeit. Ja, das ist quasi im Scout, nennen wir das, super wichtig für den Bereich Lernen, weil du dich da dann auch am Ende siehst von dieser Übung, was sind denn gerade Lücken hinsichtlich Fähigkeiten deiner Belegschaft, wo musst du Upskilling, wo musst du Reskilling machen, also Fort- und Weiterbildung, Umschulung. Shape ist dann, dass wir gemeinsam Maßnahmen erarbeiten, um die Lücken zu schließen und Maßnahmen im Bereich Lernen sind dann, dass wir wirklich zum Teil Lernreisen selber bauen, auch Lerninhalte selber erarbeiten mit unseren Klienten, zum Teil aber auch eher so eine orchestrierende, kuratierende Rolle einnehmen. Das heißt, teilweise auch sagen, hey, keine Ahnung, wie Machine Learning, Deep Learning, gibt es vielleicht jetzt von uns auch irgendwie 2, 3 Lernmodule, aber gibt es auf dem Markt in Summe eigentlich auch eine ganze Reihe an spannenden Angeboten. Das hier sind Angebote, wo ihr euch empfehlen würden, guckt euch doch die mal genauer an. Ja, das ist dann, sag ich mal, dieses Shape. Und Shift ist dann, dass wir wirklich auch in die Umsetzung der Lernreisen gemeinsam mit Klienten reingehen. Und da bauen wir teilweise auf, was wir einen sogenannten Skilling Hub nennen. Skilling Hub ist im Grunde genommen eine Organisationseinheit, die sich damit beschäftigt, möglichst viele Leute möglichst schnell umzuschulen oder fort- und weiterzubilden. Das sehen wir gerade ganz oft, insbesondere in Automobilzulieferindustrie, oder Energieindustrie, wo gerade die Umbrüche besonders groß sind, wo man sich da teilweise eine ganze Business Unit nimmt, 5.000, 6.000 Leute, die im Prinzip komplett umgeschult werden müssen und dann halt über so ein Skilling Hub im Prinzip so von 6 bis 12 Monaten einmal die gesamte Business Unit umschult. Und da sind wir dann im Zielbild auch wirklich quasi mit dabei. Also wir quasi machen den Face-In von den Leuten in diesen Skilling Hub. Wir sind da teilweise mit involviert quasi in ausgewählten Coachings und Trainings und wir helfen auch, dass die Leute später quasi wieder eingegliedert werden in neuen Job in der Organisation oder möglicherweise auch in Job außerhalb der Organisation. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich hoffe, das hat so ein bisschen so ein Gefühl dafür gegeben, wie so im Bereich Lernen, Scout Shape, Shift so Projekte aussehen, in denen wir involviert sind.
Und das macht ihr aktuell vor allem für sehr große Unternehmen. Hattest du mal gesagt, mit so, wo eine Personalabteilung auch so um die 500 Mann stark ist oder seid ihr auch im Mittelstand oder zum Beispiel damit unterwegs?
Also ich sag mal so, wir, genau, also in Summe arbeiten wir eher für, sage ich mal, die sehr, sehr großen Unternehmen. Das ist das, wo wir im Prinzip gestartet haben, wo wir uns wahrscheinlich auch bis heute noch am besten auskennen. Wir arbeiten aber zum Teil auch für Mittelständler. Ja, vielleicht nicht den ganz kleinen Mittelständler, da gibt es dann, glaube ich, andere Boutique-Beratungen, die sich da eher darauf spezialisiert haben. Aber so ein großer Mittelständler ist auch was, wo wir für arbeiten würden und wo es teilweise auch dann einen spannenden Austausch geben kann, weil auch teilweise dann der Mittelständler, ich würde sagen, gerade der deutsche Mittelstand, extrem innovativ Ideen hat, die wir so auch noch nicht gesehen haben und die vielleicht auch noch spannend sind für andere Klienten in anderen Branchen, aber gleichzeitig natürlich der Mittelständler uns auch reinholt, um so ein bisschen zu hören, okay, wie sieht es denn insgesamt aus bei Problem XY, wie lösen das andere Unternehmen dort draußen, vielleicht auch viel größere Unternehmen als jetzt der Mittelständler.
Ich habe verstanden, dass eine ganz zentrale Frage, mit der Klienten auf euch zukommen, ist, welche Fähigkeiten werde ich in Zukunft brauchen? Was gibt es noch für Themen, wo ihr besonders viele Anfragen aktuell zu bekommt zu neuen Projekten?
Ja, also wenn ich jetzt ganz breit gucke aufs Thema Organisation, Personal, ist auf jeden Fall auch ein Dauerbrenner-Thema, wie ich insgesamt mein Operating-Modell aufsetze. Also das ist eigentlich ein Thema, was noch über die HR-Funktion hinausgeht. Das ist eine CEO-Frage, aber natürlich dann, wo trotzdem das Organizational Design natürlich dann die HR-Funktion auch ein Mitspracherecht hat. Da geht es dann wirklich darum, okay, wie organisiere ich mich in Summe? Was brauche ich eigentlich für eine Organisationsstruktur? Was brauche ich für eine Governance? Wie muss ich meine Kernprozesse organisieren? Und da sehen wir halt seit vielen Jahren, aber jetzt glaube ich, seit Corona, wo insbesondere Digitalisierung nochmal stärker forciert wurde, nochmal stärker eine Entwicklung, dass viele Unternehmen, auch viele große Unternehmen halt versuchen, projektbasierter zu arbeiten, agiler zu arbeiten, ist das Schlagwort. Das ist sicherlich eines der Themen, die nach wie vor extrem nachgefragt werden. Innerhalb der HR-Funktion auch ein großes Thema, was wir gerade sehen, ist das spezifische Operating-Modell der HR-Funktion. Das geht jetzt hier schon sehr, sag ich mal, ins Nitty-Gritty vom HR, aber viele HR-Funktionen in Deutschland, Europa nutzen ja noch das Ulrich-Modell, das ist ein sehr traditionelles Modell, wie man HR organisieren kann, mit so Centers of Excellence, HR Business Partnern und Shared Services. Es gibt es so seit 20, 25 Jahren und so richtig gut, um ehrlich zu sein, funktioniert es nirgends. Und da experimentieren viele HR-Funktionen teilweise bei uns zusammen, wie man wie man HR halt grundsätzlich anders organisieren kann, so organisieren kann, dass es viel näher dran ist am Business und halt weniger als einfach nur so ein, in Anführungszeichen, so ein Cost-Center wahrgenommen wird. Also ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Und was ich jetzt auch vermehrt sehe, neben diesen Lernthemen, die ich gerade schon angerissen habe, die wirklich seit 3, 4 Jahren sehr, sehr stark nachgefragt sind, ist auch das Thema Nachfolgeplanung. Ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass so langsam die Babyboomer-Generation halt in Rente geht. So richtig, die Welle geht ja erst ab 2026, 2027 los. Aber wir merken jetzt gerade bei größeren Mittelständlern, dass die halt sagen, okay, könnt ihr uns eigentlich einmal helfen, zu identifizieren, was sind denn eigentlich die aller wichtigsten Rollen in unserer Organisation? Und das sind eben nicht immer nur die Rollen, die im Org-Chart ganz, ganz oben sind. Und könnt ihr uns für diese Rollen helfen, darüber nachzudenken, was ist denn hier eigentlich der Plan B, Plan C, Plan D, wenn die Person, die heute in der Rolle ist, halt in 3 Jahren in Rente geht? Wie kann ich schon heute anfangen, da im Prinzip einen Wissenstransfer anzustoßen? Wie kann ich da sicherstellen, dass ich eine gute Übergabe habe? Das ist auch was, wo viele Unternehmen richtigerweise aus meiner Sicht gerade anfangen, darüber nachzudenken und wo die HR-Funktion dann auch sehr zentral ist, um solche Fragen zu lösen.
Ich frage mich gerade, wenn da so eine Frage kommt und du hast diese noch nie vorher gehabt, wie gehst du denn da vor? Also ohne, dass du schon Erfahrungswissen hast, aber du sollst diese Frage lösen. Wie gehst du da vor?
Ja, also das Schöne ist ja, wir sind eine Organisation mittlerweile mit 45.000 Mitarbeitern und ich behaupte, bei den allermeisten Fragen gibt es eigentlich mindestens 3, 4, 5 Personen, die sich damit schon mal innerhalb von McKinsey intensivst beschäftigt haben. Und ich habe ein paar Themen, die ich halt viele Male schon gemacht habe, wo ich dann auch irgendwie der Experte bin und wo mich dann andere anrufen und halt irgendwie reinholen in ihre Klientensituation und sagen, hier, der Julian ist der Experte, der kann es jetzt mal erzählen, wie wir es anders gemacht haben. Genauso funktioniert es aber auch quasi eben andersherum. Zum Beispiel jetzt, also Nachfolgeplanung zum Beispiel, bin ich jetzt, würde ich sagen, sicherlich nicht der größte Experte bei uns in der Firma. Das haben andere schon viel häufiger gemacht und dann gucke ich halt bei uns im Intranet. Teilweise weiß ich es einfach so, wer hat denn da schon irgendwie wie viele Projekte dazu gemacht, wer ist denn der Experte? Und dann rufe ich die an und dann hole ich die Situation mit rein. Ja, das heißt, im Prinzip, wir stellen bei jedem Projekt sicher, dass da Experten involviert sind, die da halt wirklich auch Erfahrungswissen zu haben. Und das ist auch eine unserer, Versprechen, die wir den Klienten gegenüber abgeben, dass wir halt immer die besten Experten mit drin haben. Und wenn wir sagen, die besten Experten, meinen wir sogar nicht nur die besten Experten in Deutschland, sondern wir haben ein weltweites Staffing-Modell, Global Staffing Pool, wo wir halt weltweit dann gucken, wer sind wirklich die 2, 3 Leute, die sich mit dieser Fragestellung am allerbesten auskennen. Und die holen wir dann auf das Projekt. Und das ist auch ist natürlich dann immer nicht ganz so günstig, wenn ich dann irgendwie einen Experten aus irgendwie Japan oder irgendwie Mexiko vielleicht einfliege. Aber das ist ein Stück weit, sagen wir auch, dann ist es uns egal, weil das ist genau unser Versprechen, dass ihr halt immer die allerbesten Leute kriegt, die wir halt finden können in unserem Pool von 45.000 Leuten, die euer Problem lösen. Ja.
Jetzt hast du mit HR einen Bereich, der eher Kosten produziert, als dass er direkt Erlös bringt. Und viele Unternehmen müssen aktuell sparen, viele Unternehmen entlassen Mitarbeiter. Wie argumentierst du beim Klienten, dass trotzdem im Bereich Weiterbildung investiert wird, auch wenn sonst insgesamt im Unternehmen gespart werden muss?
Also, was ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, insbesondere als Ansatz bei sehr innovativen Ad-Tech-Startups, ist, dass die gerade im Bereich Lernen gesagt haben, ist Lernen wirklich ein Cost-Center für die Organisation, wie es ja normalerweise gesehen wird? Oder ist Lernen nicht vielleicht eigentlich auch ein Netto-Value-Contributor? Was meine ich damit ganz konkret? Es gibt mittlerweile ein paar EdTech-Startups, die in den Markt gehen und zum Beispiel ein Lernprogramm anbieten im Bereich Sales oder ein Lernprogramm anbieten im Bereich Shared Services, Prozesseffizienz. Im Bereich Sales und zum Beispiel sagen, wir glauben, dass wenn ihr das Lernprogramm mit uns macht, die Leute, die das Lernprogramm gemacht haben, danach 15% mehr verkaufen, als die, die es nicht gemacht haben. Ja, dann geht wirklich so ein Startup rein und quasi sagt das. Und dann sagt das Startup, ihr müsst uns für das Lernprogramm 0 € zahlen für die Delivery. Aber wenn danach wirklich die Leute, die das Lernprogramm absolviert haben, 15% mehr verkaufen, kriegen wir einen Share davon. Ich weiß nicht, 5%, 10%. Mhm. So, das finde ich einen extrem spannenden Ansatz. Ein extrem spannendes Businessmodell. Führt natürlich auch dazu, dass diese Anbieter dann, der Berater sagt immer, Skin in the Game haben, weil die sind natürlich dann investiert, dass das Lernprogramm auch wirklich funktioniert. Aber es führt dazu, dass man ganz anders auf Lernen guckt. Lernen ist nicht mehr, ach, das kostet uns jetzt wieder viel Geld. Oder wie die Business Unit darauf guckt, ach, jetzt ist der Mitarbeiter wieder 2 Wochen weg, der muss doch hier seine Arbeit machen. Sondern Lernen wird im Prinzip wirklich gesehen als etwas, was nachhaltig das Ergebnis, die Bottomline beeinflussen kann. Und ich glaube, von solchen Ansätzen brauchen wir eigentlich noch viel mehr. Bei Learning Development liegt es eigentlich auf der Hand, so drüber nachzudenken. Ich glaube, gibt es auch in anderen Bereichen Möglichkeiten im HR-Bereich, so drüber nachzudenken. Aber dass man halt HR rauskriegt aus dieser Ecke von, die verstehen nämlich nicht, was das Business will und am Ende kostet irgendwie ganz schön viel Geld, hin zu HR leistet einen echten Wertbeitrag für das, was diese Organisation, das, was dieses Unternehmen macht. Ja. Das vielleicht mal so als ein Impuls dazu. Ja.
Und was ist, wenn du einen Klienten vor dir hast, der sagt, ja, schön und gut, aber wir haben jetzt hier die und die Weiterbildungsstruktur, die und die Angebote, die wir nutzen und die kosten de facto Geld. Ich muss aber Geld einsparen. Hast du da Erfahrung, in welchen alternativen Bereichen man gut einsparen kann, um dann das Geld für Weiterbildung zu haben, dass da nicht drangegangen wird?
Ja, ich glaube, es ist schon eine Diskussion, die auch mir immer wieder begegnet. Was ich aber positiv wahrnehme in den letzten Jahren, ist, dass eigentlich die, also HR-Abteilung sowieso, aber auch die Organisation insgesamt, das Board, der CEO, Lernen schon als nicht ein nice to have sehen, sondern als ein Must-Have-Thema. Ja, und ich glaube, es ist insbesondere dadurch bedingt, dass ganz viele Organisationen auch merken, die Fachkräftesituation heute, die ist völlig anders als vor 10, 15 Jahren. Ich kriege für viele Jobs eigentlich nicht mehr die Leute, die ich will. Zum Teil im Bereich Ausbildung. Ich war jetzt vor 2 Wochen wieder beim großen Automobilkonzern, wo die mir erzählt haben, für 20% der Ausbildungsplätze, die wir ausschreiben, kriegen wir einfach gar keine Bewerbung mehr. Also wir kriegen einfach, also egal wie quasi niedrig unsere Ansprüche sind, wir kriegen einfach niemanden mehr, der sich da bewirbt. Also der Fachkräftemangel ist mittlerweile da. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass viele jetzt sagen, ich muss mit dem, was ich habe, mit der Belegschaft, die ich habe, mit der muss und will ich weiterarbeiten. Und die werde ich fort- und weiterbilden, damit diese Organisation funktioniert. Weil mir klar ist, dass dieses einfach irgendwie neue Leute reinholen, so einfach nicht mehr funktioniert. Ja, und ich glaube, dieser Fachkräftemangel hat da wirklich zu einem Umdenken geführt, dass in Summe dieses, wir müssen jetzt irgendwie die Lernbudgets kürzen, das sehe ich eigentlich nur noch sehr selten. Also da hat wirklich, glaube ich, ein Wandel des Mindsets stattgefunden.
Das heißt, Organisationen müssen lernen, das ist total verstanden, aber ich glaube, das ist, und ich weiß auch, es ist noch nicht überall im Unternehmen verstanden. Und gerade das mittlere Management hat es oft nicht darauf, sagen wir mal, geschult oder darauf fokussiert, dass ihre Mitarbeiter neben dem Alltäglichen auch wirklich immer Zeit oder was ist immer, aber regelmäßig Zeit zum Lernen haben. Wie sieht so eine Argumentation beim Kunden aus, wenn du da eben Leute aus dem mittleren Management hast, die sagen, ja, schön und gut, verstehe ich auch alles Fachkräftemangel und wir müssen hier neue Fähigkeiten werden, gebraucht werden, aber de facto schaffen wir jetzt schon nur 80% unserer Arbeit und ich kann da nichts entbehren und ich halte das auch für so ein bisschen Quatsch und noch so schlimm ist es ja auch alles gerade nicht.
Ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man da auch immer wieder zugestehen muss aus meiner Sicht, ist, dass die Art und Weise, also was ich sagen will, ist, ich glaube, diesen archetypischen mittleren Manager, den du gerade beschrieben hast, der sagt, das Lernen kostet Geld, das bringt mir nicht so richtig. Ich glaube, die Wahrheit ist, der hat oftmals auch recht. Der hat oftmals auch recht, weil die Art und Weise, wie in vielen Organisationen Lernen vermittelt wird, wenig bringt, mit Blick, sage ich mal, auf, wie macht da jetzt jemand seine Arbeit, wie gut, wie schnell, wie motiviert ist die Person, sondern es gibt da tatsächlich oftmals aus meiner Sicht ein Disconnect, wenn ich es jetzt mal auf Englisch formulieren darf, zwischen dem, was beigebracht wird und dem, was eigentlich wirklich was bringen müsste, was beigebracht werden müsste, ja. Und deswegen, glaube ich, haben viele dieser Mittelmanager auch eigentlich gar nicht unrecht, wenn sie sagen, das bringt mir nichts. Und ich glaube, man kommt da nur rein, wenn man auch die Art und Weise, wie Lernen vermittelt wird, neu denkt, anders denkt, viel, viel angewandter macht. Also wegkommt von diesem, sag ich mal, universitären Beschallen, was ja auch im Corporate Learning Bereich immer noch sehr, sehr häufig ist. Vor allen Dingen auch wegkommt von diesen irgendwie massive Open Online Courses, von irgendwie sagt, ihr müsst euch jetzt mal irgendwie 10 Stunden lang irgendwelche Videos bei YouTube anschauen. Das bringt aus meiner Sicht auch gar nichts, sondern man muss aus meiner Sicht lernen, so denken, dass man es in den Arbeitsalltag integriert, dass es jeden Tag irgendwie ein ganz bisschen Lernen gibt und vor allen Dingen auch Lernen entlang dieses, das kennen sicherlich viele Hörer ja auch, des 70-20-10-Prinzips. Ja, das heißt, 70% der Zeit, die ich lerne, ist eigentlich Learning on the Job. Das heißt, ich habe eine neue Aufgabe bekommen, heraus von der Aufgabe und versuche im Prinzip dieses Problem live zu lösen. Und dabei lerne ich am allermeisten. 20% ist gutes Coaching und das auch kann man institutionalisieren, kann man gut aufsetzen, dass ich jemanden habe, einen Mentor, mit dem ich irgendwie dann meine Aufgabe Learning on the Job durchspreche. Und nur noch 10% von all meiner Zeit, die ich quasi unter die Überschrift Lernen packe, nur noch 10% der Zeit ist dieses klassische Lernen, wo ich wirklich einen Wissensimpuls bekomme, wo ich mir vielleicht ein Video anschaue, wo ich irgendwie eine halbe Stunde eine Lecture habe und danach Fragen und Antworten. Und ich glaube, wenn man zu so einer Art und Weise des Lernens hinkommt, die viel, viel angewandter ist, dann sieht auch der mittlere Manager, den du vorhin angerissen hast, die Wirkung. Dann sieht er, boah, mein Mitarbeiter schafft gerade die Arbeit nicht, aber nachdem er jetzt irgendwie die 3 Monate Lernprogramm gemacht hat, macht er sein Lernprogramm und schafft trotzdem die Arbeit. Der wird schneller, die Qualität wird besser, das bringt was. Und ich glaube, dabei hinzukommen, das ist noch ein gewisser Weg vor uns, weil ja die Art und Weise, wie Lernen vermittelt wird und auch die Inhalte, einfach oftmals noch nicht das treffen, was eigentlich wirklich das Team der Manager benötigen würde.
Das ist ja ein richtiger Kulturwandel, der da auch mit einhergeht. Welchen Zeithorizont setzt ihr oder auch setzt du bei so einem Projekt für so einen Kulturwandel an? Was glaubst du, wie lange dauert das, bis diese Art des Lernens, die du gerade beschrieben hast, auch in der Realität angekommen ist?
Die Wahrheit ist, das dauert und das dauert auch immer länger, als ich mir das wünsche, als die Unternehmen sich das wünschen. Ich glaube, wenn man das wirklich angeht und ernst nimmt, dieses Thema Lernen, und wirklich sagt, wir wollen es anders machen. Und wenn es wirklich auch dann ein Commitment gibt der Führungsebene, wenn da Ressourcen hintergelegt werden, wenn man sich die Zeit nimmt, Lernreisen auch komplett neu zu denken, coole Piloten zu machen, Unternehmen, die sich rumsprechen, wo dann auch Interesse geweckt wird an dieser neuen Art und Weise des Lernens. Ich glaube, wenn man das macht, bis man das so richtig verankert hat in der DNA der Organisation, sind es wahrscheinlich trotzdem noch 2 bis 3 Jahre. Da muss man ehrlich sein. Ne? Das ist nichts. Das ist kein Quick Win. Zumal es einfach auch, sag ich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen 180 Grad Wendung ist, aber auf jeden Fall schon ziemlich viele Grade, die ich mich da umjustieren muss, bis ich dahin komme. Ne?
Welche Rollen braucht es im Personalwesen, um so einen Wandel voranzutreiben? Habt ihr da, wenn ihr also jetzt auf die Organisation geschaut, wie ist eine Organisation organisiert? Gibt es da bestimmte neue Rollen im HR-Bereich, die ihr empfehlt einzuführen für diesen Wandel?
Also wenn ich jetzt wieder komplett auf die Lernen münze, ich glaube, eine der spannendsten, sag ich mal, Institutionen, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren, ist, wenn so Lernabteilungen oder auch Academies eine sogenannte Lernfabrik eingeführt haben. Eine Lernfabrik ist im Prinzip Raum und Methode zugleich, um sicherzustellen, dass alles Lernen, was in der Organisation stattfindet, auf die gleiche Art und Weise entwickelt wird, entlang der gleichen Methodik, aber auch sich gleich anfühlt, gleich aussieht. Ja, und wie das ganz konkret funktioniert, ist im Prinzip, dass Fachexperten, die das Fachwissen haben, dann in diese Lernfabrik reingehen, ihr Fachwissen ausspeichern und die Rollen, du hast ja spezifisch noch Rollen gefragt, die dann da helfen, ist einmal ein quasi Didaktiker, eine Art Methodencoach, der halt dann das Wissen des Experten gießt in ansprechende Formate. Das ist, glaube ich, eine ganz quasi wichtige Rolle dieser Didaktiker. Was wir auch oft gesehen haben, ist, weil ich auch absolut richtig ist, dass in diesen Lernfabriken dann auch zum Beispiel jemand drin sitzt, der ein Experte ist für Visual Media, also der sich damit beschäftigt, wie kann ich Lerninhalte visuell aufsprechen, ansprechend aufbereiten, wie kann ich da irgendwie ein cooles Video draus machen, vielleicht wie kann ich da einen Comic draus machen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und als dritte Rolle der Editor. Ist auch ganz wichtig. Also der Editor wirklich im Sinne von der Redigateur, würde man gleich im Journalismus sagen, der Umschreiber, der im Prinzip dann sich nimmt, was der Fachexperte da ausgespeichert hat und der das dann so umschreibt, dass es dann auch für jemanden, der vielleicht noch nicht so tief im Thema ist, gut verständlich ist. Also im Prinzip ganz viel einfach Methodenkompetenz, jemanden quasi einen Fachexperten durchleiten, das ist dieser quasi Didaktiker, wie man dort so ein Lernmodul entwickelt, aber dann auch jemanden an die Seite stellen, der es visuell und der sprachlich gut aufbereitet sein. Ich glaube, das sind so Rollen, die findet man in den wenigsten Lernabteilungen, aber wenn man so eine Lernfabrik aufbaut, das sind so Rollen, wo ich immer empfehlen würde, nehmt die mit rein, weil das macht dann einfach für die Qualität der Ergebnisse einen riesigen Unterschied. Weil ganz oft, letzter Satz, ist ja die Herausforderung, der Lernen auch gegenübersteht, dass die Leute, die sich am besten mit dem Thema auskennen, die Fachexperten, eigentlich nicht geeignet sind, weil sie so tief drin sind im Thema, das auch rüberzubringen. Und da brauchst du quasi, da brauchst du Übersetzer. Ja? Und diese Übersetzer sind dieser Didaktiker, dieser Editor, diese Visual Media Person. Und ich glaube, da muss man noch viel, viel mehr investieren, um dann die Qualität der Lernerfahrung nach oben zu bringen.
Das klingt für mich ein bisschen wie ein Marketingmanager für Lernen. So, weil all das, was du gerade beschrieben hast, ist zumindest im B2B-Marketing, in Teilen aber auch im B2C-Marketing, eigentlich Aufgabe, klassische Aufgabe eines Marketingministers, zu verstehen, was will dieser Produktmanager oder Produktowner, der super tief drin ist, was will der uns sagen und wie kriegen wir das kommuniziert an jemanden, der keine Ahnung davon hat und das auf eine ansprechende Art und Weise, dass er uns überhaupt zuhört.
Es ist ein guter Punkt, wobei ich sagen würde, für mich ist quasi die Klammer über diesen drei Rollen, die ich gerade skizziert habe, eher der Übersetzer. Ich würde sagen, Marketing könnte nochmal eine Zusatzrolle sein, die wir brauchen, weil ich glaube, ein Problem natürlich dann ist auch, ich habe dann irgendwie viel Geld, viel Zeit investiert, um eine coole Lernreise zu entwickeln. Der Ruf der Lernabteilung, wenn ich es mal so spitz formulieren darf, ist aber ruiniert. Das heißt, niemand will diese Lernreise haben. Ja, niemand glaubt, dass mir irgendwas bringt. Und da, glaube ich, kommt dein Marketing-Experte rein, der dann halt das an den Mann bringt oder an die Frau bringt. Ja? Und ich glaube, also das ist, glaube ich, auch, ja, das ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Ja? Also finde ich guten Punkt, ja.
Du bist auch für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig. Ist das richtig?
Ich mache auch ein bisschen was zu Nachhaltigkeit, das ist richtig. Ich sehe das so ein bisschen so unter dem Thema ESG. Ne? Also ESG ist ja, da gibt es ja quasi das S, Social Sustainability. Da subsumiere ich viele dieser Talentthemen drunter. Das ist das, was ich mal, im Kern sicherlich mache, funktional in meiner McKinsey-Tätigkeit. Und dann gibt es aber ESG auch natürlich das Thema E, also wirklich dann quasi Environmental Quality, Umweltfragestellungen, Scope 3 Emissionen. Und das ist auch was, wo ich mich ein Stück weit beschäftige. Bei McKinsey haben wir immer den Anspruch, dass wir quasi generalistisch unterwegs sind, also auch mit unterschiedlichen Themen uns befassen. Genau.
Okay, das heißt, es gibt aber keinen direkten Bezug zwischen Personal- und Organisationsprojekten und Nachhaltigkeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es gibt schon einen Bezug. Und das ist ja sicherlich auch ein Grund, warum ich da ab und an immer wieder reinschnuppere. Dieses Thema Nachhaltigkeit gibt es eigentlich schon lange. Aber dass dieses Thema Nachhaltigkeit so richtig viel unterstrichen wird, ist ja doch ein relativ junges Phänomen. Und ich glaube, viele Organisationen tun sich schwer, wo sie das Thema Nachhaltigkeit jetzt in der Organisation verankern sollen. Und was wir jetzt oft sehen, und so habe ich auch mal wieder quasi damit zu tun, ist, dass aktuell das Thema Nachhaltigkeit beim CHRO landet. Also Siemens zum Beispiel hat jetzt einen Chief People and Sustainability Officer eingeführt, CPSO. Die Person hat also wirklich Talent, People-Themen, hat aber auch die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die ja schon sehr unterschiedlich sind. Also Social Sustainability ist was sehr anderes, als wenn ich jetzt mit Emissionen beschäftige, aber das ist bei einer Person verankert im Vorstand. BMW hat das jetzt genauso gemacht. Also wir sehen, dass das gerade passiert. Und ich so ein Stück weit sicherlich auch dadurch begründet, dass so früher diese Corporate Social Responsibility Themen, CSA, oftmals auch verankert waren beim CHRO. Genau, das ist so ein bisschen die Entwicklung, die wir sehen und das führt dann auch dazu, dass ich mich mit beiden Themen beschäftige, einfach weil es, sag ich mal, im Unternehmen der gleiche Ansprechpartner ist, der dann wissen will, wie mache ich denn jetzt Workforce Planning und der aber gleichzeitig auch wissen will, ich muss jetzt irgendwie meine Scope 3 Emissionen verstehen, könnt ihr mir da helfen?
Angenommen, du möchtest jetzt zum Beispiel dazu forschen und sagen, wie kann Nachhaltigkeit eine größere Rolle oder welche Rolle spielt Nachhaltigkeit insgesamt im Bereich People and Organizations? Einfach als Beispiel. Wie wird aus einer Fragestellung bei euch ein Forschungsprojekt?
Ja, also ich glaube, erstmal eines der spannendsten Forschungsprojekte, die ich gerade sehe, ist genau diese Schnittmenge. Ne? Also ich glaube, ein Thema, wo man noch viel mehr darüber nachdenken muss, ist, wie organisiere ich eigentlich, dass mein Unternehmen nachhaltiger ist. Also was brauche ich da für Fähigkeiten? Wie muss ich das in der Organisation
aufhängen? Wie sieht auch das Change Management aus? Also ich glaube quasi diese Sustainability Transition eines Unternehmens zu organisieren. Da gibt es ganz, ganz viele HR-relevante organisatorische Fragestellungen, die bislang angerissen wurden, wo aber, glaube ich, man viel tiefer reingucken sollte und wo man natürlich auch noch viel experimentieren muss, was eigentlich funktioniert, was nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist eine Forschungslücke. Wie funktioniert das bei McKinsey, dass wir uns Gedanken machen zu einem, also in Anführungszeichen Forschungsthema, wir sind ja keine Universität, das heißt, forschen jetzt nicht wie eine Universität, aber wir uns ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mir immer wieder wissenschaftsnahe Berichte zu veröffentlichen, also Berichte, die für Practitioner relevant sind, aber gleichzeitig auch für, sag ich mal, in der Wissenschaft zumindest auch angeschaut werden. Da gibt es, glaube ich, keinen super strukturierten Prozess, sondern okay. wir sind ja eine Partnerschaft, das heißt, ein Stück weit, wir sind um die 3000 Partner weltweit, ein Stück weit quasi heißt es auch, dass jeder Partner einen hohen Freiheitsgrad hat und man kann da so ein Stück weit auch dann einfach eigene Themen setzen, forcieren und wenn man dann irgendwie zwei, drei andere Partner findet, die das cool finden, kann man die auch einfach dann lostreten. Also jetzt ein konkretes Beispiel, was mich jetzt im Bereich HR letzten Jahre sehr gestört hat, ist, dass das einfach eine sehr schlechte Datenbasis ist. Also einfach so bei Basis-HR-Daten, wie zum Beispiel, wie lange dauert das eigentlich von ich schalte eine Job-Description, bis ich stelle jemanden ein? Ja? Oder was ist eigentlich die durchschnittliche Fluktuationsrate in Industrien? Da gibt es eigentlich kaum wirklich gute Daten über die Industrien hinweg. Und habe ich jetzt halt gesagt, okay, wir müssten doch mal eigentlich quasi ein kleines Forschungsprogramm so aufstellen, HR-Monitor, und müssten das eigentlich einmal im Jahr erheben, weil für uns irgendwie super spannend, da den quasi einen Blick drauf zu kriegen und für viele Unternehmen auch spannend. Und dann habe ich da einfach mit zwei, drei Partnern zu geredet und gesagt, müssen wir machen. Und dann meinten die, ja, müssen wir machen. Und dann haben wir ein bisschen Budget zusammengeworfen und fanden die Idee so viel cool, dass irgendwie auch noch drei, vier weitere Partner zugekommen sind. Und jetzt arbeiten wir gerade dran und machen das. Also es ist einfach ein sehr, also na, wir sind, glaube ich, eine sehr agile und teilweise auch, also wir sind eine sehr agile Organisation, wo man halt, wo man niederschwellig im Prinzip mit Ideen starten kann, sei es Forschung, sei es darüber hinaus.
Okay, denn ich dachte, weil eine Studie ja auch gut ist für Akquisition und für Neukundengewinnung, dass da jeder Partner angehalten ist, irgendwie eine gewisse Anzahl an Studien auch zu veröffentlichen, aber dann gibt es auch andere Wege dahin.
Ja, also so formell funktionieren wir da nicht. Also ja, es ist schon natürlich, also ich sag mal so, das hatten wir eingangs angerissen, dass natürlich Unternehmensberatung immer davon lebt, natürlich Wissen zu haben, das ist irgendwie klar. Das heißt, wenn ich jetzt gar nicht mich dazu engagiere, Wissen zu generieren, wird wahrscheinlich irgendjemand sagen, also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht optimal. Aber ich sage mal so, bei uns, wie wir organisiert sind, ist auch so, dass immer gesagt wird, jeder sollte das machen, wo er besonders gut ist. Und das heißt auch, dass dann jede Rolle bei uns immer auf unterschiedliche Art und Weisen gelebt werden kann. Ja, und ich bin jetzt zum Beispiel, ich war ja quasi auch mal eine Zeit lang Junior-Professor, also ich komme quasi ein Stück weit auch aus der Wissenschaft. Das heißt, ich mache das immer sehr gern, diese ganzen, sag ich mal, Wissensthemen, neues Wissen zu generieren. Und ich mache da wahrscheinlich auch dann überproportional viel. Aber das muss jetzt nicht jeder machen. Ne? Und das finde ich auch was sehr Schönes, übrigens nicht nur auf der Partnerrolle, sondern auf, sag ich mal, unterschiedlichen Levels bei uns, dass es da immer unterschiedliche Art und Weisen gibt, eine Rolle erfolgreich auszuleben. Da haben wir, sag ich, da gestehen wir jedem einen großen Freiheitsgrad zu und sagen immer, guckt, was eure Stärken sind und guckt, dass ihr dann auch auf diese Stärken konzentriert.
Wir kommen langsam zum Ende und da möchte ich gerne mit dir so ein bisschen in die Zukunft blicken. Hast du Vorbilder, an denen du dich orientierst, wo du gerne hin möchtest? Oder gibt es so eine bestimmte, irgendwas, was du gerne noch erreichen möchtest oder sowas?
Spannende Frage. Ich habe auf jeden Fall Vorbilder, würde ich sagen. Ich habe ein Vorbild und es schließt auch so ein bisschen jetzt schön in den Kreis. Das ist auf jeden Fall dieser Asset Biswas, den ich eingangs schon erwähnt habe. Dieses
der Wassermann.
Water Policy. Ja. Der Wassermann, ja. Der Water Policy, der ist mittlerweile, glaube ich, 84, 85, also längst emeritiert, mittlerweile Professor in Glasgow. Der hat mich immer sehr beeindruckt. Weil er einfach immer die Dinge so formuliert hat, wie er sie gesehen hat, auf eine gewisse Art und Weise ohne Rücksicht auf Verluste. Und er hat auch immer die Sachen gesagt, die vielleicht eigentlich niemand hören wollte, aber wo, nachdem alle sie gehört haben, dann auch sie gemerkt haben, da ist eigentlich schon eine Menge dran. Und das hat mich immer extrem beeindruckt und das jetzt quasi durch einen Professor. das ist auf meinen Job als Berater beziehend, glaube ich auch, dass man sich so eine Scheibe abschneiden kann, weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Funktion von einem guten Berater, niemandem nach dem Mund zu reden, sondern sich halt wirklich eine eigene Meinung zu bilden auf Basis der Zahlen, Daten, Fakten, die ihm zur Verfügung stehen. Und die Meinung kann mal unbequem sein, ist vielleicht auch nicht das, was jetzt die Organisation hören möchte, aber ich glaube, mittelfristig ist eigentlich immer der richtige Weg. Ja, und da prüfe ich mich jede Woche, würde ich sagen, dass ich da auch immer, ja, dass ich da auch immer wirklich eine Perspektive habe auf die Themen, zu denen ich so arbeite und dass ich die dann auch entsprechend teile. Ich glaube, das ist glaube ich, ein wichtiger Aspekt von diesem Job, der zumindest für mich ein sehr wichtiger Aspekt von diesem Job
war. Ja. Das ist ja doch so ein bisschen was verlernt werden kann, Gefälligkeit an der einen oder anderen Stelle.
Ja, wobei, das habe ich, glaube ich, nie so richtig gelernt, dass bei mir dann immer kein Problem ist, zu verlernen. Aber ja, grundsätzlich, genau. Ja, ja.
Und gibt es dann eine bestimmte Sache, die du noch erreichen möchtest, so wirklich irgendwas?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, ich funktioniere, glaube ich, nicht so, dass ich quasi mir so ein 10-Jahres-Ziel, also ich glaube nicht so an 5-Jahres-Pläne, sag ich es mal so, ja, ich glaube nicht so an 5-Jahres-Pläne, sondern ich gucke eigentlich immer so auf meine Woche und dann frage ich mich immer, hat mir das jetzt Freude gemacht, was ich eigentlich diese Woche gemacht habe, hat mir das Spaß gemacht, im beruflichen wie im privaten. Und mir macht mein Job extrem viel Spaß, ist extrem vielfältig, spannende Themen, tolle Kollegen, tolle Klienten und arbeite sehr gern mit meinen quasi Klienten zusammen, von der Konzeption bis zur Umsetzung. Und und so kommt für mich dann so ein bisschen das eine zum anderen. Also ich glaube, meine Philosophie ist eher so, wenn man so Woche zu Woche eigentlich zufrieden ist, dann quasi folgt da schon ein guter Weg raus, mit dem man zufrieden ist. Ich bin da, glaube ich, sehr, könnte sagen, agil, aber vielleicht auch ein Stück weit planlos unterwegs. Aber würde ich sagen, bislang hat es immer gut für, also das ist so mein Weg, wie es für mich funktioniert, sag ich mal so. Ja.
Gibt es etwas, was du gerne noch lernen möchtest dieses Jahr? Hast du da dir irgendwas vorgenommen?
Ich habe mir zwei Sachen vorgenommen. Ich habe im semi-privaten, ein bisschen ehrenamtliches Engagement, habe ich dann so einer Website gearbeitet, mit so einem Developer. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat irgendwie alles nicht funktioniert und so dachte ich mir, das kann doch nicht so schwierig sein. Das heißt, ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr so ein ganz bisschen coden zu lernen. Ja, du bist jetzt auch einfacher geworden mit ChatGPT und so. Mhm. ChatGPT codet ja, was für mich. Ich will so ein bisschen coden lernen, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich konnte gar nicht richtig da irgendwie feedbacken auf diese Website und so, weil irgendwie das, ja, weil ich ja so ein geringes Grundverständnis gehabt. Also ich glaube, das ist mir wichtig. Ich glaube auch, coden ist eigentlich wie so früher Englisch, ja, also wie quasi früher Englisch war. Ich glaube, es ist quasi ein Basisskill, das möchte ich dieses Jahr quasi lernen, das ist mal so ein Hard-Skill vielleicht, wie weit ich da komme. Und das Zweite ist, das ist jetzt eher so ein Soft-Skill, aber man könnte vielleicht auch fragen, ob ich es überhaupt lernen kann, ob es nicht eher so ein Mindset ist. Ich glaube Gelassenheit. Du hast ganz zum Anfang dazu gefragt, zum so Stress und so. Ich würde sagen, ich lasse mich jetzt eigentlich nicht super leicht stressen, aber ich würde sagen, ich könnte mich auch noch weniger stressen lassen, sag ich es mal so. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen so eine Gelassenheit. Gelassenheit ist, glaube ich, auch so ein zweites kleines Lernziel, wobei ich mir da noch unsicher bin, ob ich da bei Coursera oder edX da auch den Massive Open Online-Kurs finde, dass ich das dann tatsächlich nach irgendwie 4 Lerneinheiten dann abhaken kann.
Ja. Ja, vielleicht der Headspace oder so. Vielleicht bist du...
Headspace,
stimmt. Ich brauche eher die Meditation.
Ja, das nutzt, ja. Meine Frau nutzt das, ja. Aber das hat jetzt hier gerade bei uns vor der Tür so ein Yoga-Studio aufgemacht. Vielleicht muss ich da einfach öfter hin. Vielleicht genügt das auch. Genau.
Bitte vollende den Satz. Lebenslanges Lernen bedeutet für mich?
Jeden Tag, jede Woche zu reflektieren, was man eigentlich mitgenommen hat, was man anders machen kann, besser machen kann und ja, im Prinzip so ein Grund-Mindset zu haben, dass man jeden Tag versuchen sollte, so ein bisschen was zu lernen und dann macht einfach viel Spaß und macht für mich, finde ich, auch so ein bisschen das Leben besser. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch und deswegen ist für mich Lernen eigentlich auch eines der schönsten Dinge, die es so gibt, auch im Alltag wie im Großteil.